Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hear me, O Lord of the Grave Mounds, your voice is chaos and cosmic fire, these buried dreams are calling on from eternity's infinity manifest. Und damit Hallöchen zur neuen Folge Plattnerei. Mir gegenüber wie immer der extrem ausgeschlafen aussehende,
echt
pfiffige, Bint Eastwood, wie geht's dir?
Und smart, hast du vergessen.
Und smart, natürlich.
Ja, mir geht's tatsächlich eigentlich ziemlich gut. Mir geht's gut. Mir geht's einfach gut. Besser als die letzten Wochen und Monate geht's mir gut. Ausgeschlafen, 50-50. Kennst du das, wenn du morgens aufwachst und du dann denkst so, ach ja, ich bin richtig schon ausgeschlafen, aber zwei Stunden später, oh Gott, ich bin so müde.
Ja, genau. So geht's mir heute ungefähr auch. Aber ja, nicht ausgeschlafen, sondern ich war einfach wach. Ich war dann, okay, ich bin jetzt munter, aber ich bin eigentlich, möchte wieder schlafen.
Bei mir ist es nämlich auch heute nicht so. Ich bin am Morgen aufgewacht und dachte, ja, ich habe gut geschlafen, wahrscheinlich auch genug, aber ausgeschlafen fühlt sich anders an. Und dann habe ich irgendwann so nach einer halben, dreiviertel Stunde auf die Uhr geguckt, es war 8:30, dachte ich, naja, gut, ist okay, Wochenende, weißt du, 8:30 stehe ich mal auf. Und dann war ich echt wach, aber jetzt, als ich gerade bei dir hier ankam, in der Casa La Cane, dann war es doch wieder Zeit für den zweiten Kaffee des Tages, den ich mir jetzt einverleibe. So. Und du, sonst so, wie läuft's?
Casa kein Mar della Manana. So war das.
Ich kann mir das nicht merken, kann kein Spanisch.
Egal. Ja. Die Frage ist doch, geht's dir eigentlich gut?
Ob's mir gut geht?
Ja. Ja. Das war der Joke jetzt, weil du es gerade mehrfach gesagt hast. Okay, nee, hat nicht gezündet. Platti, es ist jetzt 11:30 vormittags. Also, wir nehmen uns immer abends auf.
Absolut richtig, wir sind ja so Nachteulen, eigentlich.
Eigentlich, und heute mal ganz frisch, also war der Versuch, aber ist nicht. Aber ist ja gut, dass wir ein bisschen müde sind. Auf dem Album, über das wir jetzt sprechen werden, geht es auch viel um Träume und Schlafen und irgendwelche Astralreisen.
Gut, dass du das so zusammenfasst, das wäre mir oder ist mir so nicht aufgefallen.
Das klären wir alles gleich.
Aber, kennst du das? Also,
hast du gerade abgeschmatzt?
Ja. Ja, also früher war ich ein absoluter Nachtmensch, ne? Mhm. Absolut. Aber seit ich in Lohn und Brot stehe und arbeite regelmäßig und zur Arbeit hin muss, irgendwie gar nicht mehr.
Es ist total verrückt. Ich habe jetzt mit 33, ich habe einen Biorhythmus und der ist ganz klar von 11 bis 7 Uhr. In der Zeit möchte ich schlafen.
Du meinst von 23 bis 7 Uhr?
Ja.
Ja, das versuche ich ja jede Nacht. 23 bis 7 Uhr schlafen versuche ich. Mal klappt's nicht. Aber ich mache wirklich 23 Uhr alles aus, Licht aus.
Ja, aber du kannst ja auch, mit deiner Arbeit geht das ja. Ich muss ja um 5:30 aufstehen. Jeder Tag bei mir ist Krieg. Es ist immer gegen den Biorhythmus. Wer gewinnt heute? Das ist furchtbar.
Dann solltest du vielleicht versuchen, schon um 21 Uhr schlafen zu gehen.
Im Sommer geht's ja. Also da ist 5:30 ist in Ordnung, dann geht die Sonne auf. Aber jetzt, wenn es so Herbst wird langsam, wenn ihr das hier hört, ist es wahrscheinlich früher. Also, naja.
Wir sollten unsere Folgen etwas zeitloser gestalten und einfach nicht mehr sagen, was für ein Monat ist, was für eine Jahreszeit.
Ja, dann müssen wir mal mit den Insta-Stories auch versuchen.
Drauf geschissen.
Komm.
Gut, back to topic.
Was war dein Höhepunkt der Woche?
Mein Höhepunkt der Woche? Mhm. Mein Höhepunkt der Woche und war das nette Gespräch bei einem Kaffee mit einer neuen, im weitesten Sinne Kollegin.
Hm? Sehr gut.
Ein richtiges Zuckermäuschen.
Sehr schön.
Ja, bei dir?
Ja, kann ich jetzt nicht sagen, es ist wieder sehr ich-zentriert. Wings of Gloria ist fertig. Ich hatte in der letzten Folge, glaube ich, drüber gesprochen, oder was, die vorletzte?
Ist egal, du hast eine Zeichnung fertiggestellt.
Oder war es sogar die, die wir eingeschoben haben?
Die du lange in der Mache hattest.
Genau, from The Devil's Blood. On the Wings of Gloria, der Song war Vorlage, Inspiration. Das ist fertig geworden und ziemlich cool. Ein Kumpel von mir hat direkt Kopfschmerzen bekommen, als er es gesehen hat, weil so viel passiert.
Ja, ich habe die Zeichnung ja auch vorhin gesehen. Ich finde die super, aber es ist wirklich, also Ja, ist viel drauf, ist ein bisschen Reizüberflutung. So, aber meine Güte.
So soll das sein. Ne? Ich mag Zeichnungen oder Bilder, die du dir lange und immer wieder angucken kannst und auch noch Kleinigkeiten entdeckst.
Das hast du auf dem Mädcheninternat auch.
Gut. Was war denn dein Ohrwurm der Woche?
Mein Ohrwurm der Woche? Also ich muss wirklich gestehen, ich bin diese Woche sowohl was das Album als auch was den Ohrwurm angeht, also ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe zwei.
Okay.
Ich habe mich für zwei jeweils entschieden oder entscheiden müssen. Echt jetzt?
Ich habe auch zwei Ohrwürmer. Hm?
Also meine beiden Ohrwürmer der Woche, diese Woche, das sind zum einen Don't Matter to Me von Lemmy, Kilmister.
Okay.
Das, ich kenne das nur aus dem Film Lemmy, aus dieser Doku.
Die Doku kenne ich, aber der Song klingt gerade nicht.
Kommt in dem Song vor, da fährt er, glaube ich, mit dem Taxi oder mit einer Limo irgendwo durch London oder so. Ist egal, da läuft der Song und der ist aber auf keinem Motorhead-Album, auf keinem Headcat-Album. Ich weiß nicht, ob der überhaupt jemals auf irgendeinem Album war. Aber der ist sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Don't Matter to Me von Lemmy Kilmister. Und der andere ist I Wish I Knew, was eigentlich von Solomon Burke ist, aber die Version, die ich im Ohr habe, ist von Nina Simone.
Ja, klasse.
So.
Nina Simone haben wir schon mal geklärt.
Haben wir schon mal geklärt?
Dass ich der einzige Mensch bin, den du kennst und andersrum auch, der sie kennt.
Und Telloch von Mayhem kennt sie auch. Wahnsinn. Oder hört sie auch.
Dabei sind wir so eklige Metalheads, ja. Und dann ist so eine Kultur.
Tja.
Kann man mal sehen, wie vielfältig wir sind.
Siehst du mal.
Ja, ja, Ladies.
So.
Ja, bei mir halte ich fest, ich habe sie neulich vorgespielt. Don't Talk, Just Kiss von Red Said Fred.
Ja, ist doch in Ordnung.
Ein geiles Lied, der hat eine tolle Stimme, wie wir festgestellt haben.
Ja, der ist er Fred oder ist er Wright oder wer ist er?
Ich glaube, er ist Seth. Ich habe keine
Ahnung. Aber ja, er hat tatsächlich eine gute Stimme. Sollte man nicht unterschätzen, nur weil sie so diese
I'm too sexy for my shirt. Ja, ich meine, der ist auch nett, der Song, aber Don't Talk, Just Kiss ist ein richtig gutes Lied.
Stimmlich könnte der wahrscheinlich mehr machen oder was heißt bessere Musik, andere anspruchsvollere Musik als Right Said Fred halt machen.
Ich habe die auch überhaupt nicht auf dem Schirm, ob es sie noch gibt. Aber ja, ich habe neulich auch ein Gespräch mit einer Kollegin gehabt, ab einem gewissen Alter, also bei mir war das so, nachdem so diese trotzige Teenage-Phase vorbei war, oh, ich höre nur Underground und Metal. Man kann irgendwann auch durchaus mal feststellen, dass es gute Popmusik gibt. Popmusik Absolut. Ist nicht generell schlecht.
Absolut. Lady Gaga, hallo?
Ja, das ist auch mein Beispiel immer. Hm?
Ne? Und aber ich bin auch, ich bin ja gerade, also jetzt ist ja, ne, also jetzt, wo wir das aufnehmen, heute, an diesem Tag, an dem wir aufnehmen, jährt sich ja 9/11 zum 20, also 20 Jahre.
Oh, ganz kurz, und vor einem Jahr, gestern vor einem Jahr, haben wir uns das erste Mal in Real Life getroffen.
Absolut. High Five. Ja. Ja, aber das ist auch so, wisst ihr, das, also 9/11, das schon 20 Jahre her ist, das ist irgendwie krass. Und ich habe letzte Woche, da wurde mir angezeigt auf Instagram, das Debütalbum von Band XY kam vor 41 Jahren raus. Und ich dachte so, boah, 41 Jahre ist schon echt lange her. Und dann stand da 1981. Und ich dachte so, ich bin 2 Jahre später geboren, scheiße. Bin ich alt. Also kann man so sehen, entweder ist das doch noch nicht so lange her, auf der anderen Seite, dann ja, ist man halt, merkt man, wie alt man ist, ne?
Ja. Und dann habe ich noch einen.
Ja, hau raus.
Die Band heißt James. Ich kannte die überhaupt nicht, aber ich mache alle 7 Jahre gucke ich komplett Akte X durch.
Achso, ich dachte, du hörst komplett YouTube durch.
Leer, genau. Kinder, streamt nicht so viel, ladet euch die Kacke runter. Jeder Stream kostet Energie. Lieber von der Festplatte hören. So, jedenfalls James heißt die Band. Und
kauft der mehr CDs und Vinyl.
Genau, habe ich gemacht. Ich habe mir, ich weiß gar nicht, wie das Album heißt, Songs in the Key of X-Files.
Ah.
Mir tatsächlich mal wieder eine CD gegönnt. Ja, und der Song heißt Ring the Bells, ist von James, ist eine Live-Version dieses Liedes und die ist total gut. Ein absolut tolles Lied, spiele ich dir nachher mal vor.
Ja, bitte.
Und das kam da in der dritten Folge der dritten Staffel vor, wo auch Jack Black mitspielt.
Mhm.
Und ein Typ, dessen Namen ich vergessen habe, der spielt in den Ted-Film. Der Bär Ted spielt ja mit.
Der aber nicht Mark Wahlberg.
Nee. Der dieser creepy Hausmeister.
Keine Ahnung, Alter. Ich habe Ted einmal gesehen. Das ist lange her. Den zweiten habe ich nie gesehen.
Die sind toll. Also ist mein Humor egal. Jedenfalls total geiles Lied und hat mir die CD gegönnt. Wobei der Song nicht drauf ist, wie ich dann festgestellt habe. Aber Nick Cave ist drauf. Danzig ist drauf. Sheryl Crow, glaube ich.
Vielleicht verziehst du mir so die Augen. Sheryl Crow, eine großartige Country-Pop-Rock-Whatever.
Naja, Foo Fighters sind drauf. Aber auch.
Aber?
Nee, Rob Zombie und Alice Cooper.
Ich habe verstanden, aber auch.
Nee, aber ABBA haben ein neues Album.
Ja, hast du schon die beiden neuen Songs gehört?
Nein. Heute ist gerade das neue Andrew WK-Album rausgekommen. Das muss ich erst mal hören.
Ja, aber bis jetzt von ABBA sind ja bislang nur zwei Songs veröffentlicht.
Ja.
I Still Have Faith in You. Wirklich gut. Und der andere, wie hieß denn der? Der hieß nicht Don't Let Me Down, aber irgendwie sowas ähnliches. Ist auch stabil.
Okay.
Also ist die Frage, müssen ABBA nach 40 Jahren Pause zurückkommen oder nicht? Aber ich muss sagen, die beiden Songs sind schon mal nicht so, dass man sagt, oh Gott, hättet ihr es mal lieber gelassen.
Okay. In dem Zuge, und dann fangen wir mit dem Album an, gestern oder vorgestern? Vorgestern wurde der Trailer zu Matrix 4 gedroppt, was aussieht wie irgendein Pixar-Film, total bunt und John Wick, Keanu Reeves sieht, siehst du, so geht's los. Keanu Reeves sieht einfach aus wie John Wick und das hat sich nur falsch angefühlt. Hm. Braucht die Welt das? Also
wahrscheinlich nicht.
Naja.
Ich fand den ersten Matrix gut, den zweiten kacke und den dritten habe ich nicht gesehen. So.
Ich fand den ersten grandios, den zweiten gut und den dritten kacke.
Okay.
Judy!
Also, das Album, das wir heute besprechen, war das grüner Auswurf? Nee.
Neongrüner Auswurf.
Ah ja, deswegen. Das Geheimnis des Us, sag ich nur. Nein, ich das jetzt remember. So.
Ja, ich habe heute ein bisschen Halsschmerzen, da müssen wir jetzt alle durch. So.
Das Album heute.
Jazz and the Ancient Ones mit ihrem Debütalbum, was halt keinen Titel hat.
Oder auch Jazz and the Ancient Ones.
Oder so.
Heißt.
Genau.
Das ist ja immer tricky, ne? Wenn dann einfach nur einmal der Name auf dem Album steht.
Das haben Apokalyptiker mit ihrem fünften Album, glaube ich, gemacht. Wo ich auch dachte, jetzt noch? Was soll das?
Das hat Flair auch irgendwann gemacht mit seinem fünften oder sechsten Album. Es ist egal. Es gibt immer Künstler und Bands, die dann irgendwann, dann fällt dir nichts ein und dann benennen sie ihr Album nach sich.
Sehr, sehr traurig. Beim Debütalbum ist es okay. Die Doors haben das auch so gemacht. So, also. Jazz and the Ancient Ones haben sich 2010 in Finnland gegründet. Es ist eine finnische Band. Mal wieder eine Band mit Female Fronted.
Ja.
Hatten wir jetzt auch eine Weile nicht mehr.
Ja.
Und wie würde man es einordnen? Metaliger Hardrock mit psychedelischem Einschlag? Und
das ist für mich Hardrock. Psychedelic Hardrock.
Ja, mit ein bisschen
okkulten Themen.
Ja, progressive so ein bisschen.
Ja, ein bisschen progressive. Und was ich interessant fand, dass sie das Album, also es ist von Toris Diana produziert, auch bekannt als Necromorbus, der halt auch im Black Metal und Death Metal viel,
okay,
seit 100 Jahren viel produziert und auch ab und zu als Musiker mitwirkt auf Alben, aber der kommt halt eigentlich aus dem Black und Death Metal, hat halt auch mit Watain, Freundschaft, Destroyer 666 und wie sie alle heißen, Funeral Mist, Ufamod gearbeitet, Tribulation auch. Ja.
Okay. Also,
der kommt schon aus dem Metal.
Interessant, weil das wieder hatte ich nicht auf dem Schirm. Da kennst du dich besser aus. Ja, also wie du schon sagtest, Occult Rock, aber ich werde mich heute ein bisschen zurückhalten nach dieser ausladenden Dissection-Folge. Und ich glaube, wir haben alles gesagt. Jetzt wäre das Cover dran.
Okay.
Also es sind 7 Bandmitglieder. Inzwischen kann man vielleicht noch sagen, nach dem ersten Album ist einer weggegangen.
Oder? Also meiner Info nach waren es zu Anfang 7 und inzwischen sind es nur noch 5.
Genau. Also der eine Leadgitarrist und der andere, der Rhythmusgitarrist und der andere Leadgitarrist, die sind weg. Thomas Fiend und jetzt weiß ich nicht, wie er heißt. Jedenfalls, die sind dann irgendwie beim zweiten und dritten Album gegangen, aber gab kein böses Blut. Die Band hat ihren Stil nach diesem ersten Album auch relativ schnell in so eine surf-rockige Richtung verändert.
Mhm.
Ist nicht schlecht.
Jetzt also ich muss sagen, ich kannte die Band nicht, bevor du mir dieses Album in die Hand gedrückt hast. Und ich hab auch bis heute konsequent nur dieses Album mir angehört.
Genau, das wäre die Frage gewesen. Kanntest du die schon? Und,
nein. Ja.
Von Stroh hieß der andere Gitarrist. Ja, also Künstlername wahrscheinlich.
Von Stroh.
Von Stroh.
Admiral von Stroh.
Mhm. Genau.
Ja, also du wolltest zum Album Artwork bzw. Cover kommen.
Genau. Ja. Dies wurde gemalt oder gezeichnet. Es ist farbig. Ich sag mal gezeichnet, weil da sind Linien drumherum. Von Nukleart nennt er sich, auch ein Finne, Tuomas Taavanainen oder Taavanainen. Ich weiß es im Finnischen nicht. Die Buchstaben werden, glaube ich, einzeln ausgesprochen.
Ich würde auch Taavanainen sagen, aber wer weiß das schon so genau.
Okay.
Finnen vor.
Genau. Ja, und zu sehen ist Jess mit roten Haaren.
Die Sängerin.
Die Sängerin, genau. Und sehr viele okkulte, vor allem alchemistische Symbole. Wir haben da links oben das allsehende Auge. Mhm. Allerdings mit der Spitze nach unten.
Wie wir es auch schon bei Watain gesehen haben.
Genau, ein ganz klares Zeichen für den Left-Hand-Path, was wir hier auch schon zu Genüge angesprochen haben. Also, ne?
Ja.
Die dunkle Seite. Und rechts oben haben wir den roten König. Dieses Symbol kennen viele wahrscheinlich von den Unterarmen von Constantine, dem Film mit Keanu Reeves, da ist er wieder. Ich glaube, das ist ein Symbol für den Stein der Weisen.
Echt?
Beziehungsweise jetzt, ne? Für den roten König, den Schwefelkönig, da kommen wir nochmal zu.
Nein, ich kenne das als Symbol für Schwefel.
Oder nur für Schwefel, okay.
Ja.
Ich bin bei Alchemie wirklich ganz dünn informiert, werde hier viel Halbwissen präsentieren und.
Ich war schon in Chemie immer schlecht.
Ja, du, mich hat Alchemie nie interessiert, weil. Ja, weil, Punkt, egal. Und dann sehen wir links von ihr das alchemistische Symbol für Mercurius, also Schwefel, und rechts. Nein, Quecksilber. Und rechts das Symbol für Schwefel. Und ganz unten der Kreis mit dem Querstrich drin, das ist das Symbol für Salz. Und dann haben wir noch eine brennende Hand mit einer 7 drin. Wahrscheinlich für die 7 Bandmitglieder steht das.
Ja, ist die Frage, ne? Also müssen wir jetzt eigentlich, wenn sie das Album nochmal neu auflegen, da darf nur ein 5 draufstehen.
Ganz genau. So, reicht, glaube ich, oder?
Ja, da ist halt noch viel, viel Schnickschnack. Also jetzt einfach nur Deko, würde ich sagen.
Ja, vielleicht steckt Linien, auch mehr
Strahlen,
drin.
Kreise.
Aber die Band hat sich in Interviews dann nicht weiter darüber ausgelassen.
Ja, muss ja auch nicht.
Kann man auch selber so ein bisschen. Ja. Zwei der Bandmitglieder, der Gitarrist Thomas Corps und der andere Gitarrist Thomas Fiend, sind beide sehr, wie man den Text nehmen kann, okkult interessiert. Die haben beide die Songs und Texte primär geschrieben. Thomas Fiend ist im Dragon Rouge. Das ist ein schwedischer magischer Orden von Thomas Carlson. Mhm. Also vieles, was die dort machen, ist in die Texte eingeflossen. Und ja, Thomas Corps, nehme ich mal an, wird sich auch mit ähnlichen Sachen beschäftigt haben und anscheinend auch viel mit Alchemie. Zumindest kommt es halt immer wieder so durch.
Also ich hab auch nur neulich ein Interview gelesen mit Thomas Corps und da hat er halt auch gesagt, dass er schreibt ja die ganzen Texte und die Musik und so und dass es viel um den Pfad zur linken Hand geht. Habe ich gedacht, das ist ja überhaupt gefundenes Fressen für dich.
Das ist ganz witzig, weil ich merke hier in diesem Podcast nach und nach erst, welch roter Faden sich durch die Alben zieht, die mich interessieren. Also ich habe mich nicht hingesetzt und mir überlegt, okay, ich habe jetzt eine Agenda, die ich in die Welt hinaustragen will und nehme diese Alben, sondern wir besprechen hier momentan noch Primäralben, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, mit denen ich viel verbinde. Und bei diesem Beschäftigen merke ich dann halt so, ah, Mensch, hier kommen immer wieder Elemente drin vor. Klar, die viel mit Okkultismus zu tun haben und sowas, aber ist ganz faszinierend irgendwie.
Ja, also zum einen möchte ich kurz einwerfen, dass ja eine Followerin hat mir neulich geschrieben, sie findet, du solltest alleine auch noch einen Podcast machen zum Thema Okkultismus und Magie und sowas.
Okay.
Und zum anderen, hier, du hast ja vorhin schon die ersten 4 Zeilen vom ersten Song zitiert. In der zweiten Zeile, was kommt schon wieder vor? Chaos und kosmisches Feuer.
Ja.
Das ist ja, geht ja schon wieder gut los. Ne? Hashtag Dissection und so weiter.
Da kommen wir heute nochmal drauf zurück. Aber das Gute ist, mit jeder Folge, wo ich mich so ausführlich über Sachen ausbreite, da kann man dann Bezug zu nehmen. Da muss ich nicht alles nochmal wiederholen.
Ja, unbedingt. So, ich fand auch, bevor wir richtig einsteigen, fand ich auch schön, also in dem Interview ging es auch, oder ich weiß nicht, ob es in dem Interview war oder irgendwo im Artikel, ging es um die Einflüsse der Band, die musikalischen Einflüsse, und da ist Mercyful Fate dabei. Ich weiß, du magst ja King Diamond nicht.
Ja, nicht so richtig.
Aber, die wir schon erwähnt haben eben, Iron Maiden und Rocky Erickson. Rocky Erickson, ne, kann ich nur wieder empfehlen, das Album True Love Casts Out All Evil. Großartig. Ja, also es sind alles Elemente, die ich jetzt nicht unbedingt im Einzelnen raushöre.
Aber du auch, Led Zeppelin, Mountain, The Beatles, Pink Floyd. Ich glaube, wir haben das gleiche Interview gelesen, oder? Shocking Blue? Sie haben auch mal Shocking Blue gecovert. Long and Lonesome Road. Tolles Lied.
I don't know. Hm? Ich kenne weder, was? Mountain Blue?
Nee. Nur Mountain.
Und Shocking Blue.
Und Shocking
Blue. Kenne ich nicht.
Mountain sind gut. Nantucket's Layride. Oder wie hieß es? Egal. Swamp Boy musst du mal von denen anhören. Gute Band.
Kenne ich nicht.
In Ordnung, wollen wir einsteigen? Jetzt ja, nach 20 Minuten endlich, okay.
Also, erster Song. Prayer for Death and Fire. Die ersten vier Zeilen hast du schon zitiert.
Geht schon direkt in die Fresse, schön schnell los.
Ja, ist ein strammer Opener, geht gleich fetzig mit Vollgas los, finde ich. Ich mag das ja, wenn der Opener auch gleich Gas gibt und sich nicht so reinschleicht. Da muss ich kurz einwerfen. Das Eröffnungsriff von dem Song erinnert mich auch direkt an das Eröffnungsriff, also von dem ersten Song von dem Coven-Album, was wir besprochen haben.
Das müssen wir nachher direkt vergleichen.
Unbedingt. Der erste Song von dem Album Blood on the Snow, das Riff, ich finde da eine große Ähnlichkeit.
Sie haben mal ein Jazz and the Ancient Ones haben mal zwei Songs veröffentlicht, ganz am Anfang. Ich glaube, eine frühe Version von Seventh Breath of the Zodiac und ein Cover von Coven.
Siehste. Also, ich muss ja eh dazu sagen, solche Bands wie jetzt Jazz and the Ancient Ones, also zum einen erinnert es mich zum Teil auch an The Devil's Blood.
Steht bei mir hier auch drunter, ja.
Und dann muss ich auch dazu sagen, so Bands wie jetzt Jazz and the Ancient Ones oder auch The Devil's Blood oder Blues Pills, Satan's Hollow, was weiß ich, das ist für mich, geht das alles auf Coven zurück.
Blood Ceremony, hattest du die auch genannt, ja?
Habe ich nicht genannt, aber ja, das ist für mich alles, weißt du, alles hat seinen Ursprung wahrscheinlich.
Natürlich, gerade gestern im Gespräch mit Kumpels über den Matrix-Trailer und dass alles recycelt wird, als Goethe Faust geschrieben hat, war der Stoff auch schon eine Weile alt, also ja.
Du kannst ja auch nicht immer alles komplett neu erfinden,
geht aber gar
wo
nicht,
du deine Inspiration nicht. Hernimmst und deine Einflüsse, das ist also bei diesen Bands für mich immer.
Und man darf auch eins nicht vergessen, also gerade was die Texte angeht, auch Okkultismus und Magie und diese Themen, die entwickeln sich ja auch. Die bauen alle aufeinander auf, die werden hier und da von Leuten fortgeführt, die dann wieder was zusammenschreiben. Mhm. Wir hatten es ausführlich bei Dissection, die haben sich da ja auch ihr Konglomerat aus verschiedenen Ideen zusammengebaut und das, naja, durchdringt sich gegenseitig. Und natürlich klingen dann die Texte irgendwo ähnlich, weil man sich auf ähnliche Dinge bezieht.
Ja.
Jedenfalls geht's schön stampfend los, um jetzt mal über den Song endlich zu sprechen. Bitte. Erst musikalisch, ja?
Ja.
Die Orgel im Hintergrund finde ich schön. Die ist nicht zu prägnant.
Man muss bei Orgel echt aufpassen.
Ja.
Man muss bei Orgel echt aufpassen. Ich habe mir, oh Gott, wie wir mal abschweifen. Ich mag ja sehr gerne das Album Sweet Freedom von Uriah Heep.
Ja.
Und ich habe dann gestern mal das Demons and Wizards Album. Also Demons and Wizards von Uriah Heep. Ich meine nicht diese verramschte Blind Guardian Nachfolgeband.
Danke, okay.
Ne? Sondern das Album von, ich glaube, 73 von Uriah Heep, das Demons and Wizards heißt.
Okay.
Und da war mir dann ein bisschen too much Orgel. Aber gut, so viel dazu.
Ja, nee, ich finde es hier sehr angenehm dosiert. Und die Stimme von Jess ist toll. Ich kann dir nicht sagen, was es ist, aber ihre Art zu singen erinnert mich irgendwie an Danzig. Glenn Danzig, nicht die Stadt.
Okay.
Da müsste jetzt jemand, der Ahnung von Gesang hat, mal drüber sprechen, was ich vielleicht meinen könnte, die Parallelen in der Art und Weise, wie sie, weiß ich nicht, betont oder ich weiß es nicht.
Keine Ahnung. Also ich musste halt beim Hören immer wieder an Devil's Blood denken, ne?
Ja.
Ohne das, also die sind jetzt nicht zum Verwechseln ähnlich, aber einfach so, ja, die Art, wie sie singt, der Stil, aber Danzig ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber das heißt erstmal nichts.
Mich erinnert es auch immer ein bisschen an Grace Slick. Hier von Jefferson Airplane.
Aha, mit denen habe ich mich nie beschäftigt.
Kommt noch. Also ihr Soloalbum.
Okay.
Das zweite. Dritte? Egal. Lirum Larum. Ja, ist jedenfalls ein schön schneller Einstieg. Macht Spaß.
Ja, geht gleich mit Vollgas los. In der vierten Minute wird ein bisschen das Tempo rausgenommen. Aber da stimmt einfach alles.
Wir Podcaster sagen Interludium, ein Zwischenspiel.
Intermezzo.
Das auch.
Ne? Ja, nee, gefällt mir. Astreiner Song. Kuhglocke, glaube ich, ist auch mit dabei am Start beim Drumkit.
Das könnte sein, ja.
Mir war so.
Ist jedenfalls mein dritter Lieblingssong auf dem Album.
Es ist mein zweitliebster, muss ich sagen. Ja.
Ja, und inhaltlich?
Bitte.
Sag du mal was.
Also, mein Eindruck war, also, zum einen, oder ich habe mich gefragt, geht es darum, dass man seine Träume verwirklichen soll und realisieren soll? Und oder geht es darum, dass der Tod nicht das Ende aller Dinge ist? Oder geht es um beides? Es war für mich nicht ganz eindeutig.
Für mich auch nicht. Ich habe mir aufgeschrieben, Erinnerungen an vergangene Leben, beziehungsweise den Tod oder das Todsein allgemein. Ich habe hier oft den Eindruck, dass die Songs so Hymnen an den Tod selbst sind oder an das Jenseits.
Ja, das ist so.
Ich nehme ganz stark an, es kommt ja auch textlich immer mal wieder vor, dass es um Astralreisen geht. Da mache ich jetzt hier nicht wieder ein Fass auf. Kann man nachlesen, was Astralreisen sind. Oder auch Klarträume. Kann man auch unterscheiden. Irgendwie sowas. Also, wie gesagt, beide Gitarristen, Fiend und Corpse, die beschäftigen sich mit sowas. Es wurde auch in mehreren Interviews gesagt, dass eben innere Reisen und magische Rituale und die Ergebnisse dieser Rituale in die Texte einfließen. Mhm. Und ja, ich würde sagen, dabei belassen wir es einfach. Eine Sache noch in einer Strophe. Singt sie Seven Sermons for the Dead. Septim Sermonis ad Mortuus, die sieben Belehrungen an die Toten, ist ein Text, den Carl Gustav Jung, Weggefährte von Freud, der andere große Psychoanalytiker, geschrieben hat. Das war damals mehr so eine private Sache, wo er so getan hat, textlich, als sei er, oh Gott, Basilides von Schieß mich tot, einem gnostischen Autoren, den es wirklich gab. Und in diesem Text wird so diese gnostische Weltsicht mit Abraxas oder über Abraxas und bestimmte, wie der Kosmos funktioniert, dargelegt. Ist ganz lustig zu lesen, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt. Ist interessant. Führe ich nicht weiter aus, was Gnostizismus ist, hatten wir in der letzten Folge. Weiter geht's.
Lustig. Ja.
Twilight Witchcraft.
Ist der zweite Song, genau. Geht etwas langsamer zur Sache. Groovy. Groovig.
Groovy.
Groovig. Heavy, melodisch, ja. Ich habe mir jetzt zur Musik in dem Song gar nicht viel aufgeschrieben, aber inhaltlich geht's um Todessehnsucht. Aber nicht im selbstzerstörerischen, suizidalen Sinne, sondern dass der Tod zwar die Erlösung bringt, aber wenn's bis dahin noch dauert, ist auch okay.
Ja, ist eine solide Mittempo-Nummer. Ich finde, sie braucht eine Weile, um sich zu entwickeln. Ich muss tatsächlich sagen, ich meine, das Album ist von 2012.
Ja, man muss nichts vor.
Das ist jetzt 10 Jahre her, ja, fast. Die
Welt ganz anders aus.
Nein, ich will nur sagen, dieser Song hat jetzt beim nochmaligen Hören, und ich höre dieses Album mindestens 3-4 Mal im Jahr, hat nochmal irgendwie, ist gewachsen.
Okay.
Gefällt mir besser als früher. Beginnt schön langsam, ganz ruhig und nimmt dann langsam Fahrt auf und ja, so entwickelt sich wirklich das Ding. Ja, inhaltlich bin ich ganz bei dir, ist wieder so ein Liebeslied an den Tod irgendwie.
Ja.
Der Thomas Corpse hat auch gesagt, dass inzwischen, die machen jetzt eher so Surfmusik, sehr fröhliche, muss man sagen, dass er jetzt auf seinem Weg zur Linken, ja, seinem Satanismus oder wie auch immer man es nennen möchte, den er lebt und praktiziert, jetzt auch irgendwo für sich den Weg der Liebe gefunden hat, kitschig ausgesprochen oder also formuliert. Es muss halt nicht immer nur Tod und Zerstörung und Verderbnis sein und in den Antikosmos übergehen.
Atzerate
und ne? Hier, Current 218, sondern geht eben auch anders. Ähnlich wie er auch Selim Limucci, ich kann diesen Namen nicht anders aussprechen, Selim Limucci ja auch gesagt hat, für ihn hat der Tod viele Farben, die Farben der Verwesung sind bunt. Fand ich irgendwie sehr schön. Ja, also der Pfad zur Linken muss nicht immer nur fieser, böser Black Metal sein. Es kann eben auch fröhlich und positiv sein.
So.
Es geht ja letztlich nur um die Selbstverwirklichung, Selbstvervollkommnung.
Absolut.
In der Tat. Mhm. Möchtest du noch was dazu sagen?
Nein.
Okay.
Kommen wir zum dritten Song?
Ja.
Oh, what?
Meinem Lieblingssong.
Meiner auch. Habe ich fett gedruckt. Das ist immer meine Markierung. Das ist immer meine Notizen für den Lieblingssong. Als wenn ich es nicht selbst wüsste.
Ich mache immer eine 3 an den Refrain. Bei Songs, wo ich mir nicht ganz sicher bin, mache ich immer irgendwie so eine ausladende 3, dann weiß ich, was der Refrain. Ich könnte auch ein R ranmachen, aber warum?
Lieber eine 3.
Lieber eine 3.
Das sieht dann aus wie Brüste.
Stimmt.
Zur Seite.
Geil.
Deswegen machst du das.
Dicke Dinger.
Schwein. So, ja, Soulful Giants, der dritte Track, fängt erstmal noch langsamer an. Balladesk, habe ich mir aufgeschrieben.
Ja, 2 Minuten.
Ich bitte dich, 2 Minuten 10 ist erstmal Piano, dann kommt ihre Stimme dazu, die so ein bisschen sphärisch, geisterhaft das Ganze untermalt. Also sie singt halt keinen Text, sie macht nur so ein bisschen. Ne? Und ja, nach 2 Minuten 10 wird das Tempo gesteigert, die Instrumente steigen alle ein und da habe ich gedacht, ja, mit der richtigen Einstellung und könnte man das fast als einen schweren, düsteren Abba-Song verbuchen.
Okay, du bist Abba-Fan, ich nicht so, ich habe da nicht den Durchblick.
Abba ist die beste Popband aller Zeiten. And that's the bottom line.
Okay.
So.
Ich fange jetzt hier keinen Streit an.
Ja, da gibt's doch nichts zu streiten. Das ist Fakt. Ja, die Hook, sehr catchy, bombastisch, einnehmend.
Genau. Es fängt langsam an. Ab 2 Minuten 8 knallt's dann richtig rein. Mit I can see the light. I can see the morning bright and never again. Es ist richtig gut. Und dann dieser stampfende Rhythmus.
Ja.
Wenn ein Song diesen Rhythmus hat, gefällt er mir zu 90%. Ich habe jetzt angefangen, eine Liste zu machen, die ist noch relativ kurz, aber diesen Rhythmus, den gibt es in Songs wie Knights of Sidonia von Muse.
Kenn ich.
Barracuda von Heart.
Kenn ich.
Den Song kennst du bestimmt. Oder Back to Earth von Magnum.
Kenn ich.
Das ist so eine Art reitender Rhythmus.
Ich weiß, was du meinst.
Du kennst den Song ja hier. Und das finde ich super. Ich liebe das. Also wenn ein Song das hat, dann funktioniert der.
Bei dem Song muss ich tatsächlich, ich weiß genau, was du mit diesem reitenden gesagt?
Ja, reitender Rhythmus.
Rhythmus, ja. Dabei muss ich immer, wenn ich den Song höre, wegen dieses Rhythmuses, muss ich an eine Werbung denken. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Du bist ja ein paar Jahre jünger als ich. Aber früher im Fernsehen, Werbung. Time Life Music. Gab's doch immer diese Compilations.
Ja.
Und da gab's eine mit Rock-Songs oder so. Und da war unter anderem drauf Bon Jovi Wild von Steppenwolf. Dann war Paranoid von Black Sabbath drauf.
Ja, ich weiß ganz genau, welche Werbung das
und,
war.
Und wahrscheinlich Easy Living von Uriah Heep und so. Und ich bin der Meinung, dann werden immer die Namen eingeblendet. Und im Hintergrund sind, glaube ich, so 1-2 Typen sind auf Motorrädern durch die Wüste gefahren.
Ja.
Und da muss ich immer dran denken, wenn ich diesen Song höre, wegen dieses Rhythmuses.
Okay.
Ja.
Cool. Auf alle Fälle, Plattis, wenn ihr auch solche Songs kennt mit diesem stampfenden Rhythmus, dann lasst es uns wissen.
Slidet in seine DMs.
Ganz genau.
Oder in unsere, also Plattenerei-Podcast oder kein Morgen mehr auf Instagram.
Ganz genau. Slidet in meine DMs, nicht in meine Hose.
Okay.
Ja. Nach 6 Minuten 37 gibt es dann für knapp 2 Minuten ein Interludium, ein Intermezzo. Da wird es dann ein bisschen ruhiger.
Gitarre, Bass, Percussion.
Genau.
Ich höre da ein paar Bongos, glaube ich, im Hintergrund.
Okay. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet.
Vielleicht sind es auch einfach die Tom-Toms, die gespielt werden wie Bongos, aber ist egal.
Ja, und dann geht es eben nochmal volle Möhre los und ist auch der, glaube ich, längste Song auf dem Album.
Ist er. Mit knapp oder ziemlich genau 12 Minuten ist es der längste Song auf dem Album, mein Lieblingssong. Also ich muss dazu sagen, was mir bei dem Song ein bisschen auf den Sack geht, aber es ist noch erträglich, ist halt dieses I wish I'd never been born.
Ja.
Das ist halt für mich wieder, das hatten wir schon bei der Ewigheim-Folge. Ich finde halt immer, ist so dieses pubertäre.
Ich weiß, was du meinst.
Nee, ich wünschte, ich wäre nie geboren, die Welt wäre besser ohne mich, nee. Aber es ist hier wirklich so dezent portioniert. Ich kann darüber hinwegsehen, weil der Song ist großartig. Und er beinhaltet auch meine Lieblingszeile. Ja, ich bin ein Romantiker,
ja.
Wer das weiß. Wer mich kennt, weiß das. Und take my heart and drown me in your arms. Großartig.
Das ist schön.
Das ist schön.
Ich möchte aber dazu sagen, es ist kein pubertäres Oh, ich wünschte, ich wäre nie geboren.
Nein.
Aber Mom. Mom. Sondern es ist so, da hat jemand Erinnerungen an vergangene Leben vielleicht. Und also erkennt eine höhere Wahrheit. Den Zustand der Nicht-Existenz vielleicht oder eines, ich möchte es nicht Himmel nennen, ist mir zu christlich, aber...
Jenseits.
Eines Jenseits. Oder dem Zustand vielleicht sogar vor den Wiedergeburten. Ich glaube eben auch, dass es von diesem Kreislauf des Samsara, der Wiedergeburten, handelt, dieser Song, eventuell.
Ja, im Kontext ist die Zeile ja auch okay, aber wenn man jetzt die Zeile für sich alleine rausnimmt, ist halt bei mir immer so, ja, komm.
Okay. Ja.
Und aber fuck it, bester Song auf dem Album.
Ja, absolut, den haben sie, ich habe sie einmal live gesehen, da siehst du mal wieder ein Live-Erlebnis. Im Binu.
Ja.
Ich war zweimal mal im Binu, einmal um
Jazz. Das ist da unter der S-Bahn, ne?
Ja. Scheiß Klang, zu viel Trockeneis. Ich war zweimal da. Und es ist eigentlich nicht meine Art, einen Club fertig zu machen, aber es hat nicht funktioniert mit Jazz Anti Ancient Bonds. Der Klang war einfach dumpf und nicht gut. Der Raum ist nicht gut für so eine Band oder allgemein für größere Rockbands. Und dann, kurz vor Corona, war mein letztes Konzert vor Corona, Ordo Rosarios Equilibrium.
Ach, stimmt, das schon mal erzählt, ja.
Die machen live nicht viel her. Da kann es Binu nichts für, aber ich war alleine da, ich war relativ schnell angepisst, ich habe gemerkt, dass der Klang schlecht ist. Ich war dann irgendwann auf dem Klo, da war der Klang gut. Da musst du dir mal überlegen, und das ist jetzt nicht irgendwie zynisch überhöht, der Klang war auf dem Klo am besten.
Ach, musst du dir mal überlegen, du.
Und dann bin ich halt irgendwann besoffen zur Barkeeperin dahin und habe gesagt, Leute, könnt ihr das Trockeneis ausdrehen? Man sieht einfach 5 Meter vor der Bühne nichts mehr. Hm. Und die Band wollte das so.
Ja.
Und also, war traurig. Na, jedenfalls haben sie ganz viel von ihrem Surfrock gespielt, aber auch diesen Song. Und das war cool. Schön. Also den spielen sie immer noch live, wollte ich damit sagen.
Ah, okay. Im Binu war ich einmal und da habe ich Garl's Word gesehen und Tribulation und ich bin jetzt echt hart am überlegen, ob die erste Band, die Supportband, ob das tatsächlich Uwada waren oder nicht.
Garl's Word? Wird was?
Garl's Word.
Ja, was wird er?
Immer besser.
Ah.
Mit dem Alter immer besser.
Okay.
Wie... Rotwein.
Gut, und um hier noch einmal ein bisschen inhaltlich einzugehen auf den Song, lese ich vor, was Thomas Korps zu Sulfur Giants gesagt hat.
Ich bitte drum.
Es handelt von einer Reise durch den Kosmos, von der Grabstätte zum Mutterleib. Die Welt wird hier als ein Versagen angesehen, eine Ebene völliger Ignoranz, die in den Windungen der Schlange haust. Der Autor sucht hier nach einer Balance und nach einer Anleitung durch den Roten König, der in Form der Schwefelgiganten auftritt.
So viel, nichts anderes erwartet.
So viel dazu. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir belassen es dabei.
Lassen wir so stehen.
Ich meine, bei all diesen vielen Träumen über den Tod und über das Jenseits, hattest du auch schon mal Träume vom Tod?
Ja, ich kann mich nicht an Details erinnern, aber ja, weiß ich, hatte ich.
Träumst du so, dass du es dir merken kannst? Oder ist immer
selten? Kommt vor, aber selten.
Okay, nee, weil ich hatte in meinem Leben schon ein paar Mal Träume, in denen ich tot war. Aber so im Jenseits quasi.
Mhm.
Und das war ziemlich abgefahren und beeindruckend. Und da weiß ich heute auch noch die Details. Das war ein ganz, ganz eigenartiges Gefühl von Frieden und von... Das war laut.
Ja, das war mein Stuhl hier.
Es war ein ganz eigenartiges Gefühl von wirklich von Frieden. Ich bin über so eine Landschaft geschwebt und in dem einen der Träume. Und ich kann mir vorstellen, dass das gibt viel Potenzial für Songtexte. Solche Erfahrungen. Gerade wenn man die in Form von Klarträumen hat, wo man also sich noch besser erinnern kann, wo man vielleicht selber die Kontrolle hat. Oder gar in Form von Astralreisen. Aber das und mehr erfahrt ihr in meinem Solo-Podcast über Okkultismus.
Genau. Und Astralreisen und sowas. Und Magie und.
Ganz genau.
Ein Zip und Zap.
Judy. Der vierte Song.
Ghost Riders.
Und sag mir bitte nicht, du denkst jetzt an Nicolas Cage mit einem brennenden Kopf.
Nein.
Okay. Das soll ich nur vorwegnehmen.
Jetzt werde ich immer dran denken, wenn ich den Song höre. Habe ich tatsächlich bislang nie dran gedacht.
Okay, gut, cool.
Aber Ghost Rider habe ich damals im Kino gesehen und er war halt kacke.
Nicolas Cage ist einfach...
Vorsicht.
Ja, nein. Ich liebe
ein paar gute Filme.
Ich liebe Nicolas Cage. Der ist klasse. Er ist halt immer so over the top. Not the Beast!
Ja, er ist also ein paar gute. Also Lord of War mag ich mit ihm.
Stimmt, ja. Mandy, einer meiner ultimativen Lieblingsfilme. Kennst du Mandy?
Das hast du mir, glaube ich, schon 20 Mal erzählt und die Antwort ist immer noch nein.
Dann gucken wir dir demnächst.
Gut. Aber ja, Ghost Rider habe ich damals im Kino gesehen. Hätte ich mir sparen können, aber ich war irgendwie mit 10 Leuten da und es war so eine Preview oder irgendwie sowas. Und ja, das Beste an dem Film war Eva Mendes.
Ja.
Wie immer.
Ja.
Oder wie oft. Die Frauen reißen es dann raus, auch wenn sie nicht viel sagen.
Aber man muss Nicolas Cage eins zugute halten, er war echt ripped für den Film.
War er das?
Was? Ja, er trainiert vorher.
Hat er, sieht man.
Hat gut trainiert.
Ja, gut trainiert. War das eigentlich vor oder nachdem er mit Lisa Marie Presley zusammen war? Verheiratet war? Ich glaube, die waren sogar verheiratet.
Dies weiß ich nicht.
Spielt es auch keine weitere Rolle? So wie Denzel Washington in dem Film?
Hä?
Ja, Ghost Riders. Ich muss sagen, erinnert mich, also da ist sowas wie, könnte ein Vibraphon oder so sein? Hör ich da? Oder ein Xylophon?
Oder ist es einfach nur die Orgel?
Die so eingestellt ist?
Irgendwie
könnte,
so.
Könnte auch sein. Es erinnert mich jedenfalls ein bisschen an The Doors.
Ja, stimmt.
Vom Sound her, vom Stil her.
Ist es so eine ruhige Mittempo-Nummer?
Ja, also ich muss auch sagen, der Song ist in Ordnung. Der ist zum Durchatmen auch ganz willkommen nach Sulfur Giants, aber der bleibt bei mir nicht hängen. So, das ist der plätschert vor sich hin.
Er hat so einen hüpfenden Rhythmus, finde ich. Ist ganz nett, ja, aber er ist ein schöner Zwischenpart zwischen Sulfur Giants und 13 Spreads of the Zodiac, dem nächsten Song.
Ja.
Und ja.
Nachdem im allerersten Song schon von Chaos die Rede war, geht es hier jetzt um Gnosis, esoterische Gnosis, gnostische Feuer, kosmische Flut, Katharsis, silberne Schlüssel, goldene Schlüssel. Was ist doch wieder dein Spezialgebiet? Erklär mir, was das soll.
Hier steht nur Astralreise, Fragezeichen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es doch auch nicht, Pint. Du, keine Ahnung. Bei Silver Key muss ich immer an eine Geschichte von H.P. Lovecraft denken. Ich weiß nicht, ob es da Bezüge gibt. Und da mein Wissen hier so dünn ist, will ich auch gar nicht übertrieben mutmaßen. Lass mich kurz, ja, es geht um gnostische Feuer.
Oh Gott, das war der Stuhl.
Was bewegst du dich auch so viel?
Ja, ich bin alt, ich muss mich bewegen, sonst kriege ich gleich Rücken und Nacken und alles. Es geht um irgendwelchen okkulten Zipzap.
Ich meine, Gnosis ist immer geheimes Wissen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es eben irgendwie was mit Astralreisen zu tun hat. Sie singt hier: A vision brighter than a thousand stars, dancing ghost within the cosmic flood, reflecting the shadows of demigod.
Ja, wenn du es nicht verstehst, wie soll ich das verstehen?
Ja. Würde mich auch mal interessieren, aber da das eben persönliche Einsichten sind von Leuten und nicht unbedingt ein bestimmtes Thema abgearbeitet wird, was man nachlesen kann, sondern eher persönliche Erfahrung zu bestimmten Themen, oder sind wir da auf ganz dünnem Eis?
Ja. Also das Thema will ich nicht mehr Kneifzange anfassen.
Gut, dann lassen wir es.
Also, fünfter Song, 13th Breath of the Zodiac. Tempo wird wieder angezogen, der Bogen zum Albumanfang wird geschlagen für meine Wahrnehmung, so vom Sound, vom Tempo.
Ja.
Da höre ich auch Heavy Metal jetzt aus den Riffs tropfen. Nach 2,5 Minuten gibt es ein kurzes, gekonnt platziertes Gitarrensolo und die Stimme kommt nochmal richtig schön zur Geltung, aber worum geht's denn?
Um das Sternenbild des Schlangenhalters. Ich weiß es nicht genau. Also, erstmals ist mein zweiter Lieblingssong auf diesem Album.
Okay.
Und ist halt ein ziemlicher Kracher. Ich finde ihn, also der haut noch mehr durch als der erste Song. Ich finde auch,
ja,
gibt diese eine Stelle, With and Without, Together as One, da hört man dann noch eine Stimme von einem Mann mit. Das, finde ich, ist so ein schöner Eckpunkt in dem Song. Ja, die Solis sind toll, die beiden.
Soli.
Ja, habe ich Solos schon wieder gesagt?
Ich habe Solis gesagt.
Noch schlimmer, meine Güte.
Sag raus, aber schnell.
Wirklich.
Ab sofort mache ich diesen Podcast allein.
Und ich mache meinen Okkult-Podcast. Ja. Wenn ich dann Okkultismus und Solis.
Du Scheiße.
So, ja, also musikalisch ziemlich geil. Und inhaltlich, wie fange ich an? Also,
Von vorne?
Genau. Ich glaube, es geht um das Sternbild des Ophiuchus. Wenn man den so richtig ausspricht, der Schlangenhalter.
Ach, der, ja.
Ophiuchus. Ist eine von 13 Konstellationen, die die Ekliptik durchqueren, also die scheinbare Bahn der Sonne. Und er wurde deshalb auch das 13. Zeichen des Tierkreises genannt. Das ist aber falsch, denn das verwechselt das Tierkreiszeichen mit den Sternbildern.
Tierkreiszeichen sind ja 12 eigentlich.
Genau. Und ja. Sternbilder, also die Konstellationen, da gibt es ja mehrere. Und ja, näher, das kann man alles bei Wikipedia nachlesen oder auch in Büchern, lest mehr Bücher. Ja, aber interessiert keinen. Und ich, also wenn mich irgendwas wie Alchemie nicht interessiert, dann Astrologie.
Ja, mir auch nicht.
Ja, nee, aber ich sag nur, bei allem Interesse an Esoterik und dem ganzen Quark, Astrologie.
Das dann doch nicht.
Ja, das ist irgendwie, dass ja. Die Sterne und die Sternbilder einen Einfluss bei der Geburt haben.
Ist aber picky jetzt.
Ja, absolut.
Naja. Mondphasen?
Und dagegen habe ich, nee, Mondphasen kann schon was haben. Das hat auch mit der Helligkeit zu tun.
Ja, ne?
Ne? Und von daher.
Das, Ebbe, Flut, das Ganze.
Genau.
Man weiß ja, wie das ist.
Männer, genau.
Frauen, dies, das.
Jenes auch.
Ja.
Nee, wirklich, also Astrologie ist Quark und Alchemie verstehe ich nur nicht. Dagegen habe ich aber an sich nichts. Interessiert mich halt nur nicht.
Okay.
Aber gegen Astrologie habe ich was.
Und Anatomie?
Es ist gut.
Oder?
Das obere Drittel ist wichtig.
Okay.
Das wird hier immer sexistischer. Du hast einen schlechten Einfluss auf mich.
Ich frag mich, bis wo du das Drittel siehst.
Na, Kopf bis Busen.
Okay.
Aber das stimmt nicht. Alles an einer Frau ist wichtig.
Richtig.
Auch der Charakter.
Exakt.
So.
Grüße gehen raus an meine Mäuse von Take Me Out. So.
Was du sagst.
Ja, wir waren noch bei 13th Breath of the Zodiac. Oder bist du mit dem jetzt durch?
Lass mich mal bitte nachlesen. Aus dem...
diesem sexistischen Ausfall.
Ja, also in der Antike wurden einige Sterne aus dem Schlangenhalter-Sternbild dem Skorpion zugeordnet. Und eben, was ich schon sagte, das irgendwie fälschlicherweise als 13. Sternbild gesehen. Was der Schlangenhalter jetzt genau symbolisiert, also dieses Sternbild... Darüber wird gestritten, entweder Asklepios, der die Toten zurückbringen konnte.
Der hat ja auch eine Schlange.
Genau. Im alten Griechenland soll er für Apollo selbst gestanden haben. Keine Ahnung, nichts Genaues weiß man nicht. Hm. Ich kann mir aber vorstellen, dass es irgendwie damit zu tun hat.
Mit Sicherheit.
Also, warum es jetzt der 13. Atem ist oder keine Ahnung. Auch wieder ganz dünnes Eis.
Ich habe eh von diesem Schlangenhalter noch nie was gehört.
In Ordnung. Ich finde die Zeilen kurz vor Ende sehr schön. In the gardens of dark matter, the serpents coil and twist as they bind their tails around the eternal pillars. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild.
Ja.
Man hat richtig bei dem Song das Gefühl, da steckt ganz viel hinter.
Kannst du ja was zeichnen.
Könnte ich mal machen. Ja, aber wir werden es nicht durchdringen.
Nee, heute nicht.
Dann käme jetzt der 6. Song. Jazz mit A und Doppel-Z and the Ancient Ones.
Aha.
The Devil in G Minor heißt der Song, aber für mich ist es immer Jazz and the Ancient Ones.
Das hast du dir gerade ausgedacht.
Ja.
Ich dachte, da steht so im Booklet.
Nee, aber es ist so unglaublich jazzig, die Nummer.
Ja, das ist, also es ist irgendwo zwischen Jazz und ein bisschen bluesig auch, aber ja, Jazz, also es ist, ich denke da auch immer an so ein, weißt du, an so eine Jazz-Kneipe.
Eine verrauchte.
Ja, natürlich.
Eine Frau im roten Kleid auf einem Klavier. Da allem Klavier?
Flügel.
Flügel.
Neben dem Flügel. Der Mann spielt den Flügel.
Bist du für ein Sexist?
Es ist einfach für gewöhnlich so.
Pint Eastwood sagt, Frauen können keinen Flügel spielen.
Das sage ich gar nicht. Aber meistens ist es ein Typ, der heißt Sam.
Spiel unser Lied, Sam.
So.
Ding Dong, die Hexe ist tot. Eine der besten Szenen in Nackte Kanone 2. Oh,
auf jeden Fall, ja. Verrauchte Jazzkneipe. Es ist ja auch ganz furchtbar. Ich habe ja seit Wochen Bock. Ich habe immer Bock, dann so ein Margarita zu trinken oder so Moskau Mule oder... Nee, Wodka Tonic mag ich nicht. Aber so in meinem Kopf habe ich Bock, so ein Wodka Tonic zu trinken und dazu eine zu rauchen. Ich bin ja nicht Raucher.
So geht's mir bei Big Lebowski mit White Russian. Ich mag den auch nicht.
Mag ich.
Aber dann habe ich immer Bock, einen zu trinken. Aber erzähl mal weiter.
Zumal ich habe ja alle Bücher gelesen von Bret Easton Ellis, außer das Neueste. Und wer diese Bücher gelesen hat, der weiß, in diesen Büchern kommen immer gut aussehende, im Zweifelsfall durchtrainierte, junge, blonde, vermögende Menschen vor, die gefühlt den ganzen Tag aber rauchen und Alkohol trinken. Wo ich denke, das, wie kann das sein? Das werden alle so top trainiert und fit und Gesundheit und so. Ihr macht nichts außer saufen und rauchen.
Bis zu einem gewissen Alter geht das aber.
Und Vögeln. Ja, bis 21.
Aber was hat der so geschrieben? Warum? Also hat das so... Oh Mann, ich habe einen Schlaganfall.
Du kennst Bret Easton Ellis, das ist nicht witzig, du Arschloch. Du kennst Bret Easton Ellis nicht?
Nee.
American Psycho hat er geschrieben.
Ah, okay, dann kenne ich ihn. Aber noch nie was von ihm gelesen.
Imperial Bedrooms.
Nee.
Luna Park.
Nein.
Unter Null.
Sagt mir was vom Namen.
Aber. Die Informanten.
Okay, ich glaube, ja, führt zu nichts.
Und so weiter. Gute Bücher.
Okay.
Habe ich alle zu Hause im Regal stehen. Gut, ja, The Devil in G Minor ist, ja, ist so ein Jazz-Kneipen-Song. Bassline, Klavier, Drums, sehr dezent, Gitarre auch im Hintergrund. Also da ist nochmal ganz klar der Fokus auf Jazz-Stimme. Ist ein Song, der so aus dem Gesamtwerk ein bisschen, also aus der Reihe tanzt auf dem Album, aber nicht so, dass man denkt, was soll das? Das stört. Es ist einfach nochmal eine andere Facette so. Ist mit 3 Minuten 50 auch der kürzeste Song und es geht um den Teufel. Oder nicht? Oder was?
Genau. Würde ich auch sagen. Und halt auch um die Band selbst. Ne? Seven Are We and The Devil We See.
Halt, stopp.
Ja.
Wäre jetzt die Frage, ob die den heutzutage noch performen, weil sie sind ja nur noch zu fünft. Oder haben sie den Text geändert? Dann reimt sich's nicht mehr.
Das stimmt und das weiß ich nicht. Aber es nimmt so ein bisschen die Wandlung der Band vorweg. Also die hatten kurz nach ihrem ersten Album, jetzt muss ich überlegen, wie die Reihenfolge war, hatten sie dann eine Split-EP, 2 Songs, Castaneda und As to Be With Him.
Die Split mit wem?
Ach so, nee, nur sie selber. Stimmt, die Split-EP hatten sie aber auch. Aber das war Into Astral Chambers und das war der Song und noch eine andere Band und wie der Song von der Band und wie die Band das weiß ich nicht, egal.
Okay.
Sie hatten eine EP nach dem Album und dann hatten sie noch mal eine. Da haben sie zum letzten Mal so geklungen wie auf diesem Album. Da ist von Shocking Blue Long and Lonesome Road drauf. Aha. Dann Astral Sabbath, so heißt diese EP auch.
Aha.
Ein guter Song. Und dann More Than Living, mein ultimativer Lieblingssong dieser Band. Der ist auch extrem lang. Und damit schließt so diese erste Phase der Band ab. Und dann ihr zweites Album war da schon mehr so in die Surf-Psychedelic-Rock-Richtung.
Okay.
Rock-Richtung. Und ja, dieser Song nimmt es hier so ein bisschen vorweg, finde ich.
Na gut.
Und der Thomas Korps hat den geschrieben, beziehungsweise hat die Idee für den Song gehabt, als er gerade in der Sauna saß. Ganz klassisch. Ein Finne in der Sauna hat die Idee für ein Lied, musste dann die Sauna verlassen, hat es aufgeschrieben, hat wohl meditiert in einem anderen Interview, stand was von unter Einfluss. Vielleicht hat er auch Drogen genommen, als er meditiert hat. Was man so macht, wenn man in der Sauna sitzt.
Ja, bitte dich. Ohne Pilze gehe ich nicht in die Sauna.
Gehst du in die Sauna?
Nein.
Ich hasse Saunen.
Ich nehme keine Drogen, ich gehe nicht in die Sauna. Punkt.
Sehr gut. Also das mit der Sauna. Drogen ist mir egal.
Ich überlege gerade, wer mal im Interview meinte, er schreibt seine meisten Songs auf dem Klo. Ist auch egal. Ach, das war ich selbst. Nein. Was lachst du denn jetzt?
Ich wollte gerade sagen, so wie die Songs klingen.
Lindemann. Was?
Mir sind verschiedene Musiker eingefallen, aber belassen wir es dabei.
Okay.
Der 7. Song.
Come Crimson Death.
Und der letzte. Der ist fast so lang wie Sulphur Giants. Mit 11 Minuten 43.
Ja, der ist auch sehr gut.
Und es ist so ein typischer Jazz and the Ancient Ones letzter Song.
Ja.
Weil die immer sehr lang sind.
Okay.
Es gab, noch kurz Einwurf, die haben zu der Zeit oder um die Zeit herum etwa noch mehr Songs geschrieben und auf 2 Alben aufgeteilt, die sie rausbrachten als The Exploding Ice Orchestra.
Aha. Selbe Besetzung, nur anderer Name oder andere Besetzung?
Ich glaube, fast dieselbe Besetzung.
Aha.
Kann sein, dass 1 oder 2 weniger dabei war.
Ach du dickes Ei.
Klingt stellenweise schon anders, muss man sagen. Natürlich hört man ihre Stimme voll durch und alles, aber es geht in eine ähnliche Richtung, aber schon ein bisschen anders. Und da sind auch so immer letzte lange Songs drauf. Und auch auf den späteren Alben. Also eigentlich ist das immer so,
okay,
so ein Ding von denen.
Okay. Dieser Song startet mit Flötensound oder sowas ähnlichem. Also vom Keyboard im Zweifelsfall.
Ja.
Also für mich klang es nach Flöte. Ich habe im Booklet aber nichts gefunden zu Flöte in Song 7.
Ja.
Also ist wahrscheinlich das Keyboard. Klingt für mich nach Flöte. Geht langsam bedächtig los und nach 2 Minuten 40 erinnert es mich an welchen Song? Du findest es wahrscheinlich wieder nicht. Aber nach 2 Minuten
40... Surfer Giants?
Nee, Don't Cry von Guns N' Roses.
Okay.
Ich kann nicht konkret erklären, warum es so ist, aber jedes Mal, wenn ich den Song höre, bei 2 Minuten 40, denke ich, das erinnert mich an Don't Cry von Guns N' Roses. Ohne erklären zu können, warum.
Na, so ist es manchmal, wie mit Stimme mit Danzig. Also, dass mich ihre Stimme an die von Glenn Danzig erinnert.
Absolut, ja. So. Nach 4 Minuten steigert sich das Ganze. Die Musik wird breitwandiger, bombastischer und größer. So, als würde man sich dem Höhepunkt langsam entgegenarbeiten. Ja, und nach 6 Minuten dann gibt wieder ein Break. Das ist ja im Prinzip, ist es ja auch wie beim Sex, weißt du, wenn du arbeitest dich dem Höhepunkt entgegen, aber irgendwann denkst du, nein, ich will aber noch nicht, dass es vorbei ist, und dann nimmst du das Tempo raus.
Ganz genau, ja.
So. Kam Crimson Death, Tod, Lampeti Mord, kleiner Tod,
ja.
Umgangssprache für Orgasmus,
ja.
Da schließt sich der Kreis, weißt du, wie ich meine?
Das ist deeper Shit, mein Freund.
Auf jeden, Alter, das ist Metaebenen-Shit. Ja. Ja, das Tempo wird rausgenommen, weil du noch nicht ablöffeln willst, und dann nachher wird nochmal richtig durchgetackert, um dann abzufeuern. Aber worum geht's denn? Um den Tod vielleicht?
Ja, es ist Liebeslied an den Tod Nummer 3, würde ich sagen. Auf diesem Lied ist, auf diesem Album.
In diesem Lied.
In diesem Lied. Nein, es ist das dritte Liebeslied an den Tod auf diesem Album.
Von dieser Band. Okay.
Und es fasst auch ein bisschen das Album zusammen, finde ich. Du hast ja auch wieder dieses, naja, die sterbliche Welt ist schlecht, typisch Gnostizismus, oder die materielle Welt.
Ja.
Rise above this world of ash that suffocates your heart. Also da haben wir es ja schon wieder. Das ist ja wie bei Sulfur Giants. Und danach noch Sail on to the lands unseen, never to return again. Da musste ich sofort an Waters of Ain von Wartain denken. Dieses Bild von davonsegeln in eine andere Welt. Kommt ja immer wieder vor. Es war, ist wahrscheinlich auch so Carl Gustav Jung archetypisch irgendwie.
Genau wie Ship of Fools.
Ja.
Was ich nur auch, das bei Dio,
ja,
bei Bruce Springsteen, ich weiß nicht wo noch, das kommt immer wieder vor.
Ja, dieses Narrenschiff.
Ja.
Naja.
Naja, und sie ruft ja auch noch Lucifer an. Wo ich mich frage.
Am Ende immer wieder, was du meinst mit dem Orgasmus, das.
Ja.
Immer Lucifer, Lucifer.
Aber ich frage mich, warum denn eigentlich? Also was hat denn jetzt Lucifer wieder damit zu tun?
Na,
bin ich zu dumm? Erklär es mir.
Der scheint der Crimson Death zu sein, der blutrote Tod. Und dann wird es am Ende nur noch so rausgejizzt. Jizz and the Ancient Ones.
Ja, das ist ja, also es ist auf so vielen Ebenen ist das unfassbar.
Also heute ist eine richtige Schweinkram-Folge. Wir sollten nicht mehr vormittags aufnehmen. Ja, du, ich weiß nicht, warum der Tod hier mit dem Teufel oder dem Morgenstern Lucifer in Verbindung gebracht wird. Siehe hierzu auch letzte Folge, der lange Monolog über die Genese von Satan und Lucifer. Ich kann es dir nicht sagen.
Das hätte mich jetzt interessiert, Herr Morgenmeer. Das war wirklich, also ich arbeite jetzt seit einer halben Stunde oder seit fast einer Stunde darauf hin, dass du mir das beantwortest und nur Schuss in den Ofen.
Na gut, lass mich ganz kurz hier live und direkt mutmaßen. Die Jungs und das Mädel, vor allem die Jungs, sind ja irgendwie mit dem Left Hand Pass, also dem Pfad zur linken Hand, und Satanismus haben damit zu tun. Und der Teufel gilt ja seit einer ganzen Weile als eine prometische Lichtfigur, die Wissen bringt.
Erleuchtung.
Erleuchtung.
Lichtbringer.
Genau.
Ja, klar.
Und diese Welt hinter sich zu lassen, auf zu neuen Ufern der Erkenntnis eines neuen und anderen Lebens, einer anderen Existenz, dass eben, ja, Lucifer da eine Doppelrolle inne hat, eben als dieser Begleiter, also der Tod, der das Ganze endet, aber eben auch als Begleiter und Wegbereiter vielleicht. So könnte ich mir das vorstellen.
Möglich. Ja, ist jedenfalls ist auch wieder ein starker Song. Macht Spaß, steigert sich halt gut, ne? Bis zum Ende ist ein würdiger Abschluss, finde ich. Ja, gefällt mir. Ist vielleicht mein zweitliebster Song. Oder der dritte. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen diesem und dem Opener, welcher Nummer zwei ist und welcher Nummer drei.
Ist schwierig, ne? Also der kommt bei mir, es wäre hier mein vierter Lieblingssong, aber dann würde sich einen Platz irgendwie auch teilen mit anderen.
Kannst du nicht vier Lieblingssongs haben, wenn nur sieben auf dem Album sind?
Ja, also ich sag mal so, eigentlich ist nur The Devil in G Minor der Song, den ich am wenigsten gut finde auf dem Album, wobei der nicht schlecht ist. Also es ist ein gutes Album, deswegen habe ich es ausgesucht. Ich mag auch die anderen Alben von ihnen, gerade ihr zweites ist auch richtig gut und jetzt das neue, das vierte, Vertigo.
Ist auch gut.
Ja, aber auf dem vierten sind auch gute Songs drauf, aber eben anders. Also nur dadurch, dass sie jetzt mehr in diese Surfrock-Richtung gehen, haben sie auch ein bisschen mehr Alleinstellungsmerkmal, finde ich. Weil zu der Zeit,
ja,
ein Satz noch, vor 10 Jahren, als das rauskam, da war gerade diese Okkult-Rock-Welle über die Bands, die wir vorhin gesprochen haben. The Devil's Blood, Blood Ceremony, Jax Toth, wie sie alle hießen. Person hast du, glaube ich, genannt.
Was habe ich genannt?
Person? Nee, wie hießen die?
Kenne ich nicht. Wen habe ich denn noch genannt?
Bluespilz?
Bluespilz und Satan's Hollow habe ich noch genannt.
Okay. Ja, was weiß ich, da gab es doch noch mehr hier. Year of the Goat, also die fingen ja alle damals an.
Ja. Waren die alle female-fronted?
Year of the Goat nicht.
Okay.
Ist jedenfalls eine schöne Zusammenfassung des Albums, dieser Song. Und ja, was mir gerade noch einfällt, weil es so viel um Gnostizismus geht, in diversen gnostischen Strömungen gilt Lucifer so im Kontrast zu Gott, dem Demiurgen, dem blinden Gott, der nicht weiß, dass er diese Welt nicht geschaffen hat, es aber denkt und uns hier in der Schöpfung gefangen hält, gilt Lucifer eben dann auch als der Gegenpol, also er wird komplett umgedreht, da ist dann der Teufel der Gute und eben der Erlöser und Befreier.
Okay.
Das wird wahrscheinlich auch hier mit reinspielen, könnte ich mir vorstellen.
Wahrscheinlich, denke ich auch, ja.
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 Das wäre es soweit. Für mich damals ein Gamechanger vor 10 Jahren. Da habe ich so richtig angefangen, mich da mit dem ganzen Kram zu beschäftigen.
Echt, ja? Wegen dieses Albums?
Nicht wegen dieses Albums alleine, aber das spielte da die volle Möhre mit rein und hat mich eben bestärkt da drin und hat ja noch mehr mein Interesse geweckt.
Okay. Ja, ich kenne das Album jetzt seit, keine Ahnung, 3 Monaten. Pi mal Daumen und ich musste erst reinkommen. Aber jetzt finde ich dieses Album sehr, sehr gut, sehr gelungen. Vielleicht werde ich es mir auch nochmal zulegen. Ja.
Ich frage mich halt echt, wie du die anderen Alben findest, weil ich mir fast vorstellen könnte, dass dir die mehr geben.
Echt?
Obwohl die mehr so psychedelic surfrockig sind.
Ah, ich wollte nämlich gerade schon sagen, also jedes Mal, wenn er in dieser Folge Surfrock sagt, dann müsst ihr einen Schnaps trinken, ist klar. Jetzt hat er es nochmal gesagt. Ja.
Finde ich gut.
Ja.
Nee, aber freut mich, dass es dir gefallen hat.
Hat mir sehr gut gefallen. Werde ich mir, wie gesagt, vielleicht nochmal physisch zulegen. Oder ich behalte einfach deine CD. Was soll's? Merkst du eh nicht.
Das stimmt nicht. Was war denn dein Album der Woche?
Mein Album der Woche, da habe ich auch zwei.
Okay.
Ich bin einfach so, weißt du, ich bin einfach so ein verrückter Typ. Ich bin auch manchmal
crazy Dude.
Einfach crazy, Leben am Limit. Warum sich festlegen, weißt du? Ich habe zwei Alben der Woche. Das eine ist von Varnum, Ageless Fire.
Das hast du mir geschickt, das muss ich noch hören. Das war ziemlich in die Fresse, glaube ich.
Das ist geiler, atmosphärischer Black Metal aus den USA, wenn ich mich nicht ganz doll täusche. Ich fand halt das Artwork auch geil oder das Cover. Hm. Deswegen habe ich dir das Foto geschickt und nicht nur geschrieben, damit du als Kunst-Connoisseur gleich sagst, oh, das ist aber schön. Ja, Varnum, Ageless Fire. Für die Metalheads da draußen kann ich empfehlen. Und dann wäre es ein bisschen mehr Classic Rock mäßig mag Jackson Browne For Every Man.
Okay.
Das glaube ich auch aus den 70ern. Aber wer so Sachen wie Bruce Springsteen mag, Warren Zevon und Pipapo, dem sei das ans Herz gelegt. Jackson Browne For Every Man. Und bei dir?
Diesmal ganz, ganz klar, weil ich es wirklich jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg von der Arbeit gehört habe und auch beim Training. 4 Inoculum von Tool.
Ich habe mir ja noch nie im Leben Tool, zumindest nicht bewusst, angehört, ne?
Wir werden hier irgendwann Lateralus besprechen. Unbedingt. Mhm. Und dieses Album, als es rauskam, ich weiß gar nicht, was wie der Abstand zum Vorgängeralbum 10.000 Days war. Hieß das Vorgängeralbum? Oh Gott. Egal. Ich mag Tool, aber ich bin ja jetzt nicht so deep im Game wie in anderen Sachen. Ich glaube, 8 oder 9 oder 10 Jahre haben die nichts rausgebracht. Und als es rauskam, vor 2 Jahren oder vor einem Jahr?
Ich glaube, vor 2 Jahren.
2019?
Weil ich bin der Meinung...
Es war vor Corona.
Ja, es war vor Corona, weil ich bin auch der Meinung, haben die da nicht auch in Berlin oder ein Konzert gegeben?
Kann sein.
Ich bin der Meinung, mein Nachbar und seine damalige Freundin, ich glaube, die waren bei dem Konzert.
Da hätte ich auch gern gesehen. Komisch, hätte ich mir doch Karten besorgt, wenn die in Berlin gewesen wären.
Vielleicht sind sie auch woanders hingefahren, aber ich bin der Meinung, die waren auf einem Tool-Konzert und pipapo.
Ist jedenfalls, also Lateralus war ja Höhepunkt. Danach die 10.000 Days, nicht Fists, weil das war ein Album von...
10.000 Days oder Years?
Nee, Days. Days, ne? Ja, das war auch nicht schlecht. Und das, wie gesagt, dieses Album hat jetzt eine ganze Weile gebraucht, um sich in meinen Kopf zu fräsen. Ich finde es auch nach wie vor nicht so gut wie die Lateralus, wo eben Parabola drauf sind und Schism. Das sind unglaublich gute Lieder. Aber es ist trotzdem ein extrem gutes Album. Okay. Also ich glaube gar nicht, dass Tool schlechte Songs schreiben können.
Okay.
Die sind alle mehr so mittempomäßig, aber diese Rhythmen, gerade diese Drumming-Rhythmen, es zieht einen total in so einen Sog. Also
okay.
Hat fast was Trance-artiges dann, finde ich.
Apropos Drumming.
Ja.
Charlie Watts ist gestorben.
Das war der Drummer von den Stones?
Richtig. Bei dir ist es jetzt andersrum. Bei neulich auf der Arbeit alle so, oh, der Drummer von den Stones ist gestorben. Wo ich erstens gesagt habe, der Typ war 80. Irgendwann passiert's halt. Punkt 2. Wie sich jetzt jeder hier darüber jammert und aufregt, aber 90% der Leute wissen noch nicht mal, wie der hieß.
Ja.
Ja, da sage ich, fuck you. So.
Es gibt immer so ein paar Kandidaten, als dann Prince gestorben ist und David Bowie, dann kommen auf einmal so in den Insta-Stories und auf Facebook Bilder und ich denke so, Leute, habt ihr die jemals gehört? Ja, das waren die Großen, das waren Legenden und so weiter, aber die tun dann so, als ob ihr Lieblingsmusiker gestorben wäre oder nahe Verwandter. Ja. Weißt du, bei Dio hat es mir richtig eine ganze Woche verhagelt. Da bin ich heute noch traurig. Ich kannte den Mann nicht. Und wenn Glenn Danzig mal stirbt, weiß Gott, dann werde ich wahrscheinlich eine Woche Urlaub nehmen müssen, weil ich... Nee, aber das ist so. Du wächst damit auf. Du wachst auch manchmal auf.
Ja.
Also, das ist ein Teil von dir, wenn du die Person nicht kennst, aber du kennst die Musik und... Ja, ich mag das nicht so, dieses, oh, ich kokettiere jetzt damit, dass ich weiß, dass der gute Musik gemacht hat. Oh, David Bowie ist tot.
Kein Musiker hat bis heute, also wir brauchen ja nicht drüber diskutieren. Du weißt, wer mein musikalischer King ist, ne?
Natürlich, der Bruce Springsteen.
Absolut. Aber ich muss sagen, was mich in meinem Leben, wer mich am meisten geprägt und beeinflusst hat, ich habe mich jetzt in eine andere Richtung entwickelt, aber es war definitiv den größten Einfluss in meinem Leben hatte Tupac Shakur.
Okay.
So. Kannst jeden fragen, der mich kannte zwischen 13 und 25. Ja.
Ich habe musikalisch angefangen mit irgendwo zwischen den Ärzten und den Fantastischen Vier.
Okay.
Und dann Erasure, Alphaville.
Mhm.
Ja, Meat Love. Also, da gab es schon eine ganze Phase vor Manowar und dem Metal-Kram.
Na, ich habe ja vor Tupac habe ich ja auch schon Guns N' Roses und Aerosmith gehört und dann ab und zu Alice Cooper und dann habe ich Body Count entdeckt und bin ja durch Body Count quasi zum Rap gekommen. Weißt
du? Bei Body Count habe ich gerade eine richtig geile Folge in so einem Podcast gehört.
Stimmt, ich glaube, die habe ich auch gehört. Ja, es ist von so zwei gut aussehenden, intelligenten, smarten Typen, ja.
Ja, Schildschmiede, nee.
Plattnerei.
Genau.
So, super. Also,
was
hört euch Plattnerei mal an. Lohnt sich.
Absolut, auch klare Kaufempfehlung von mir.
Und ich lege die ganze Zeit diese Pulle Whisky da an.
Das ist nur der Grants, den ich umgefüllt habe in eine schöne Glasflasche.
Ja, ich weiß, aber den habe ich dir empfohlen als
Everyday-Whisky. Ja, wir haben hier noch den guten Jameson, der ist deutlich besser. Und ich habe hier noch Plantation Room. Ich werde auf übelste Weise das R-Rollen.
Room? Ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall trinken wir gleich einen Absacker. Ist ja schon 12:36 Uhr.
Okay, darüber denke ich noch nach.
Gut.
Haben wir es, würde ich sagen.
Ich würde auch sagen.
Dann, aber diesmal hier, eine geschätzte Platine aus Münster hat sich beschwert. Ich werde diese Folge jetzt mit den letzten Zeilen schließen.
Oh Gott, das haben wir ewig nicht mehr gemacht, ne?
Ja, und sie hat gemeckert.
Zu Recht.
Absolut.
Ja.
Come Crimson Death, let it be, oh let it be. Come Crimson Death, Morningstar Lucifer.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.